Liebe, Affären, Schicksalsschläge, Mental Breakdown. Echte Stories, Tipps von Expertinnen. Das ist Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie.
Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie. Mein Name ist Alexandra Pasi und ich arbeite beim Myself-Magazin. Kennt ihr das? Ihr lernt jemanden kennen, habt nur Augen für ihn, kommt zusammen und irgendwann merkt ihr aber, irgendwie scheint nichts mehr zu zählen außer der Partner. So ähnlich geht oder ging es Martina ehrlicherweise. Sie und ihr Freund David schienen so das perfekte Traumpaar schlechthin zu sein, aber er mochte ihre Freunde überhaupt nicht und sie vereinsamte immer mehr. Und bevor wir da tiefer reingehen, stelle ich erstmal unsere heutige Expertin vor. Und das ist Paula Lambert, die Gefühlsexpertin Deutschlands, super erfolgreiche Podcasterin, Autorin und sie veranstaltet auch immer wieder besondere Retreats. Dazu mehr in den Shownotes. Hallo Paula.
Hallo Alexandra.
Ja, ich bin so gespannt, was du zu unserem heutigen Fall sagst. Was ist denn dein erstes Bauchgefühl, wenn du hörst, ich fühle mich einsam in meiner Beziehung?
Also die Einsamkeit in der Beziehung, die kann auch andere Gründe haben. Was mich hier wirklich stutzig macht, ist, dass du sagst, er mag ihre Freunde gar nicht.
Mhm.
Das ist eine große Red Flag. Aber ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Ja, wie es dazu kam, dass Martina sich irgendwie total in dieser Beziehung aufgegeben hat, das hat sie uns erzählt. Ihr ist das Ganze ziemlich unangenehm, deshalb anonym und deshalb erzähle ich ihre Geschichte. Das Kleid mit Palmendruck flatterte um meine Waden, als ich ins Schlafzimmer ging. Es kaschierte wenig, so drehte ich mich vor David, der auf dem Bett lag und in sein Handy blickte. Und? Er seufzte. Spannung meldete sich in meinem Nacken. Ich kannte diesen Ton. Seit 9 Monaten waren wir zusammen, wild verliebt. David groß, markant, charmant, ohne anbiedernd zu sein. Und ich, die zierliche Tine, wie er mich nannte, die so perfekt in seinen Arm passte. Wir waren uns so nah, dass ich jede kleine Laune sofort bemerkte. Und was mir bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht bewusst war, ich wollte ihm gefallen. Immer. Das Seufzen. Was ist? Fragte ich. David küsste meinen Hals. Du, ich hab nachgedacht. Ich glaube, wir sagen heute ab. Ich bin irgendwie total fertig und nicht in der Stimmung für deine Freunde. Ich schluckte. Aber Marie und Levi kommen in einer Stunde. Das ist seit Wochen ausgemacht. David zuckte mit den Schultern. Schreib ihnen halt, sag, du bist krank oder so. Ich zog das Kleid aus und schrieb. Es war nicht das erste Mal, dass wir ein Dinner mit meinen Freunden absagten, dass etwas gestrichen wurde, das aus meiner Welt in unsere Beziehung drängte. David fand alle meine Freunde anstrengend, die Gespräche belanglos, ihr Lachen zu laut, ihren Stil zu alternativ. Ohne dass ich es merkte, wurde meine Welt kleiner, kontrollierter. Ich dachte, so ist eben Beziehung. Man nimmt Rücksicht, schließt Kompromisse, steckt zurück, aus Liebe. Mit der Zeit lud ich meine Freunde nicht mehr ein. Kam ich von einem Treffen mit Marie nach Hause, meinte David, und? Hat sie wieder geschwärmt, wie toll ihre Wohnung ist, dieser ranzige Altbau? Oder hat sie geprahlt, wie viel Ahnung Levi von Wein hat? Dabei war er doch noch nie in Frankreich. Spöttische Bemerkungen, als ob meine Freunde Karikaturen einer Welt waren, die nicht unsere sein konnte. An solchen Abenden war es still zwischen uns. Ich wurde überhaupt stiller. Nicht nur im Verhalten, sondern auch in meinem ganzen Auftreten. Ich liebe Mode. Früher trug ich wilde Muster, ausgefallene Schnitte, schräge Trends. Doch seit ich mit David zusammen war, griff ich immer öfter zu beige, dunkelblau, schwarz. Unkompliziert, sagte er. Unscheinbar, sage ich heute. Es war eine schleichende Anpassung, etwas Kleines, das ich tat, um ihm zu gefallen. Hätte ich früher rebellieren sollen? Sicher. Aber es war meine erste erwachsene Beziehung. Wir arbeiteten beide viel, flitzten in seinem Auto zur Weinprobe nach Südtirol, bauten uns ein gemeinsames Leben auf und ließen Altes los, das nicht mehr zu uns passte. Und dazu gehörten eben auch meine Freunde, die einen anderen Lifestyle hatten. Ich nannte es Erwachsenwerden, doch in Wahrheit war es Isolation. Der Moment, der mich bis heute am meisten schmerzt, war Maries 35. Geburtstag. Wir kennen uns seit der Grundschule. Natürlich würde ich zu ihrer Party kommen. Doch David schlug spontan vor, wegzufahren. Nur du und ich, endlich mal raus. Das Hotel ist sonst immer ausgebucht und ich konnte das letzte Zimmer ergattern. Wieder diese Spannung in mir, dass etwas anders lief, als ich es geplant hatte. Ich nickte und schrieb Marie, tut mir leid, mir ist der Job dazwischen gekommen. Feiere, Girl. An diesem Abend saß ich mit David in einem schicken Hotelrestaurant. Draußen ging die Sonne unter, drinnen erzählte er von der Arbeit. Ich schwenkte Wein durch mein Glas, mein Handy vibrierte. Stories, Bilder, Social-Media-Glückwünsche an meine Freundin. Ich öffnete sie nicht, schob das Telefon in meine Handtasche. Das schlechte Gewissen blieb. Am Morgen war ich früh wach, zu früh. Im Bartspiegel sah ich mich an, eine Frau Mitte 30 mit nüchternem grauen Blick. War das noch ich? Ein paar Monate später machte David mit mir Schluss, am Telefon zwischen Lunch und seinem nächsten Termin. Diese Beziehung bringt uns beide nicht weiter. 4 Jahre in einer Minute beendet. Ich nickte, still, müde und irgendwie auch erleichtert. Mich aus dieser Beziehung zu lösen, hätte ich allein nie geschafft, das weiß ich heute, nachdem ich Hilfe bei einer Psychologin suchte. Narzisstische Männer wie David binden Frauen an sich, isolieren sie, um Kontrolle zu haben. Ihre Anerkennung ist wie eine Droge, ein schwer durchschaubares Spiel, das einsam macht. So war nach der Trennung in und um mich viel Stille, Raum, den ich erst nicht wusste zu füllen. Irgendwann schrieb ich Marie. Minuten später kam ihre Antwort. Komm vorbei. Auf ihrem Balkon plauderten wir, ich erzählte wenig von David, sie fragte nicht nach. Distanz lag zwischen uns und doch Wärme, die einem nur langjährige Freunde vermitteln. Und dort, zwischen Aperol und Blumentöpfen, spürte ich, wie sehr ich Marie vermisst hatte. Ihr hemmungsloses Lachen, ihr Blick, der mich nicht beurteilte. Nach David bin ich klarer geworden in dem, was mir wichtig ist. Meine Freunde, egal was ein Mann über sie denkt. Ja, also mein erstes Gefühl war, oh Mann, oh Mann. Und deins?
Ja, also man sollte Freunde nie für einen Mann aufgeben. Ist einfach so.
Nein.
Nie. Und das Tolle an so ein bisschen ekligen Beziehungen ist aber, dass man unheimlich viel daraus lernen kann. Und ich bin sicher, dass Marie nie wieder ihr Leben aufgibt für jemand anderen.
Fingers crossed, das hoffe ich auch. Lass uns doch gern gleich mal am Anfang einsteigen. So ein Satz, der mir total im Kopf geblieben ist, ist, ich wollte ihm gefallen, immer. Was steckt denn da dahinter?
Naja, das neudeutsche Wort People-Pleasing kennen wir ja inzwischen alle, glaube ich.
Ja.
Also diese tatsächliche Gefallsucht in der Hoffnung, dass man einfach Liebe bekommt, weil man selbst einen sehr, sehr geringen Selbstwert hat und vermutet, dass man ihn sich erhandeln kann, indem man sich absolut angepasst verhält. Leute, die People-Pleaser sind, die werden so, weil sie lernen, dass sie nur Anerkennung bekommen, wenn sie sich nützlich für andere verhalten. Das bedeutet, sie selbst, so wie sie sind, ihre Bedürfnisse und so weiter spielen keine Rolle. Und das macht es natürlich wahnsinnig schwer, weil man dazu neigt, sich selbst in jeder erdenklichen Situation, das ist ja nicht nur in der romantischen Beziehung, sondern auch im Job zum Beispiel oder im Freundeskreis, völlig aufzugeben und sich maximal angepasst zu verhalten. Und das ist natürlich ein gefundenes Fressen für Leute, die wiederum auch ein schwaches Selbstwertgefühl haben, aber das eben durch Kontrolle aufpumpen so ein bisschen, ne? Und Narzissten sind ja auch nichts anderes als Menschen mit sehr, sehr geringem Selbstwertgefühl. Bloß im Grunde die andere Seite der Medaille.
Kann ich total gut nachvollziehen. Und ich finde, man merkt ja auch wirklich in dieser Geschichte oder was Martina da über ihre Beziehung erzählt hat, wie schwer es ihr gefallen ist. Allein wenn sie schon sagt so, ja, ich dachte, man steckt halt zurück, so gehen Kompromisse halt, macht man doch für die Liebe. Aber ich meine, so von außen betrachtet hat man ja das Gefühl, nur sie hat Kompromisse gemacht, nämlich auf ihre Kosten.
Ja, und das Problem an Beziehungen ist ja, dass wir alle das immer zum ersten Mal durchleben und niemand uns sagen kann, so und so geht Beziehung, sondern im Grunde das Einzige, was du machen kannst, ist maximal bei dir und deinen Bedürfnissen bleiben. Dafür musst du sie aber auch erstmal kennen. Und das ist natürlich die ganz, ganz große Schwierigkeit. Die meisten von uns bewegen sich ja durchs Leben so in einem Baukastensatz, Stück für Stück, und dann irgendwann entsteht vielleicht mal ein ganzes Häuschen oder was weiß ich. Dann eine große Figur, die wir dann fertig gebaut haben, wie beim Lego halt. Aber manchmal passen auch Steinchen einfach gar nicht zusammen. Das tut dann weh und dann müssen wir es neu bauen. Bloß niemand hat eine Rezeptur für die gelungenste Beziehung überhaupt. Wir können da nur lernen. So, insofern finde ich immer gut, nicht im Groll zurückzublicken, sondern tatsächlich eher mit einem wissenden Lächeln und zu sagen, so nicht mehr.
Finde ich auch total richtig. Und ich finde, wenn man ja schon in einer Beziehung steckt und man merkt irgendwie, okay, irgendwas stimmt hier nicht, fühle mich irgendwie nicht ganz wohl. Selbst wenn man vielleicht nicht der oder die Beste darin ist, seine eigenen Bedürfnisse zu kennen oder auch zu artikulieren. Aber wenn man schon so ein Grummeln im Bauch hat, dann darauf sollte man doch hören, oder?
Immer. Immer. Und in der Rückschau wissen wir alle, das Bauchgefühl war da, es hat das Richtige gesagt, wir haben nicht drauf gehört. Und die goldene Regel des Lebens ist, hört auf dein Bauchgefühl. Und das kann man ja auch ganz, ganz prima trainieren. Einfach in kleinen Schritten täglich Entscheidungen treffen zugunsten des Bauchgefühls. Und irgendwann hat es halt so einen dicken, fetten Muskel, dass wir uns nicht mehr dagegen wehren können.
Lass uns doch noch einmal kurz über diese Freundesituation sprechen, weil das war ja wirklich auch das mit das Belastendste für Martina. Und ich finde, ich glaube, das kennt man ab und an vielleicht auch mal aus einer Beziehung. Also gut, man muss nicht jeden Freund oder jede Freundin mögen, aber das, was David da gemacht hat, das hatte ja irgendwie Struktur, hatte man so das Gefühl.
Ja, und das ist ja auch lehrbuchartig, ne? Wenn du eine Person isolierst, schwächst du sie natürlich, ne? Dann hat sie keine Cheerleader mehr, die ihr vielleicht auch sagen, hör mal, der Typ ist gar nicht so koscher, wie du vielleicht denkst. Was natürlich zu seinen Ungunsten ausfallen würde, hundertprozentig. Aber das ist eine der größten Red Flags, die es überhaupt gibt, wenn Leute sagen, du pass auf, deine Freunde, so toll sind die nicht. Die Alternative ist immer die gesunde, dann macht der oder diejenige halt nichts mit den Freunden und lässt die andere Person ihren Freundeskreis behalten, weil man muss nicht immer alles zusammen machen in Beziehungen. Oder er lernt die schrulligen Seiten dieser Freunde kennen und lieben und integriert sich.
Ja, weil das ist ja eigentlich auch das Schöne, ne? Wenn man sich in so einen Menschen verliebt, der ist ja auch geprägt durch sein Umfeld, ne? Wurde vielleicht auch so, wie er ist, durch bestimmte Freunde oder Freundinnen. Und ja, da kann man ja auch mal ein bisschen offen sein und sich das mal anschauen.
Ja, die Frage ist natürlich, was ist Liebe eigentlich, ne? In dem Fall würde ich schon über die Abwesenheit von Liebe und die maximale Anwesenheit von Abhängigkeiten sprechen. Sie war ja eher Mittel zum Zweck, so wie es klingt. Also Liebe bedeutet, den anderen anzunehmen, ja, so wie er ist und da, wo er steht und dann gemeinsam in die Entwicklung gehen. Das finde ich ist Liebe. Alles andere ist praktisches Beisammensein, aber mit Liebe, Anerkennung, dem Wunsch, den anderen fliegen zu sehen, hat das natürlich gar nichts zu tun.
Nee, überhaupt nicht. Und was mir auch so im Kopf geblieben ist, war so, dass sie dachte, ja, wir bauen uns doch eigentlich gerade unser gemeinsames Leben auf und es gehört doch auch zum Erwachsenwerden dazu, oder irgendwie alte Muster dann oder ne, alles Alte vielleicht auch hinter sich zu lassen, um was Neues zu machen. Aber ja, das bedeutet ja nicht unbedingt, die ganze eigene Welt aufzulösen, nur für jemand Neuen. Also
genau. Und natürlich Menschen, die nicht glauben, dass sie in Wahrheit liebenswert sind und dass sie das auch verdienen, geliebt zu werden und begehrt und bejubelt, die neigen dazu, sich Partner zu suchen, die ihnen eigentlich wieder und wieder bestätigen, was sie selbst schon glauben, nämlich, naja, so dolle bin ich nicht, ich darf dankbar sein, dass derjenige überhaupt Zeit mit mir verbringt. Und da ist es natürlich dann ein leichtes, ehrlich gesagt, für beide mitspielende Parteien zu sagen, okay, du gibst mir die Illusion des perfekten Lebens, wir machen das so, wie du denkst und ich red mir das schön, weil es wird schon richtig sein.
Wie kommt man denn aus so einem Teufelskreis raus?
Idealerweise durch Freunde, die ehrlich sind. Wer das schon mal versucht hat bei Freundinnen oder Freunden, wird wissen, es klappt nicht immer. Ja, die Leute, die voller Hormone sind, sind auch absolut beratungsresistent. Ich würde es trotzdem tun, selbst wenn man sich damit unbeliebt macht. Die kommen schon wieder ums Eck irgendwann, wenn der Groschen gefallen ist. Und selbst wenn das Jahre dauert, ich finde, Freunde sind dafür da, ein ehrliches Feedback zu geben. Und wenn die Freunde nicht durchdringen oder sich nicht trauen, was zu sagen, dann wird es halt wehtun. Und dann hoffen wir mal alle, dass der Schmerz der Erkenntnis so tief sitzt, dass es dazu führt, dass derjenige oder diejenige sich wünscht, weiterzuentwickeln. Mhm.
Jetzt war es ja so, Martina hatte die eigene Kraft nicht, sich aus der Beziehung zu lösen. Sie sagte ja, sie hat sich wie so, ja, irgendwie einfach so müde gefühlt, dass sie da gar nichts mehr so handlungsunfähig war im Endeffekt. Und David trennte sich ja dann so zwischen Tür und Angel. Glück für Sie. Wie erholt man sich von so einer Beziehungserfahrung?
Ja, also das Schmerzhafte ist natürlich, dass man dann wieder das Gefühl bekommt, okay, niemand liebt mich. Mhm. sieh mal, selbst der hat mich verlassen und das bedeutet ja, ich bin wirklich gar nichts wert und so weiter und so weiter. Also man muss das System dahinter einmal durchschauen und auch verstehen, welchen Teil man selber darin spielt, ja, dass man solche Beziehungen überhaupt zulässt und dann einfach einen ganz klaren Fahrplan für sich machen, idealerweise mit der Hilfe einer Therapeutin oder eines Therapeuten. Was kann ich tun? Was sind die Warnsignale fürs nächste Mal, ne? Und was kann ich aus dieser Erfahrung jetzt wirklich lernen? Ohne Selbstbezichtigung, ohne Wut, sondern einfach nur sagen, alles klar, so nicht. Wie können wir es besser machen?
Mhm. Und ich glaube, man kann sich ja da auch einfach um richtig Zeit nehmen dafür, ne? Es sind ja diese ganze Gefühlsgeschichte, das wirkt ja sehr auf uns Menschen, ne?
Ja, absolut. Absolut. Und dass solche Beziehungen Spuren hinterlassen, zum Beispiel, dass man niemandem mehr traut oder ja, sagt, Dating ist nicht mehr für mich, lasst mich alle in Ruhe, ich will das nicht mehr. Das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, man muss sich immer klar machen, dass man das Leben, damit es für einen wirken kann, schon reinlassen muss. Also wenn ich sage, ich will jetzt schmerzvermeidend hier existieren, dann wird's nichts. Das Leben tut einfach weh. Das sind aber die Stellen, an denen wir wachsen können. Ja, schön ist es nicht. Ach, ja. So ist es halt.
Ja, aber das stimmt. Ich meine, wenn man das Leben vermeidet, das wäre, glaube ich, noch schlimmer. Also.
Ja, du kannst nicht mit angezogener Handbremse den Berg hochfahren.
Genau, das wäre sehr anstrengend.
Dann kriegst du nämlich kein Tempo.
Nee. Also ich kenne einige auch in meinem Freundeskreis, die dann auch immer wieder so in neuen Beziehungen dann doch die alten Wunden mitbringen, ne, und dann doch ganz schnell auf den neuen Partner auch wieder sowas drauf projizieren. Was der aber eigentlich gar nicht so richtig ist. Wie schafft man es denn, sich da so ein bisschen, ich sag mal, jetzt nicht die Vergangenheit auszulöschen, aber so wieder Vertrauen zu schaffen? Das Leben eben zu leben. Was könnte da helfen?
Ja, also indem man erstmal versteht, das Leben tut weh. So ist das Leben halt, ne? Und es wird Lektionen schmerzen. Und wir müssen keine Angst davor haben, weil sie uns eigentlich nicht schaden, wenn wir ihnen nicht erlauben, uns zu schaden. Und dann einfach aufmerksam zu sein. Ja, wie fühle ich mich bei jemandem? Was sagt die Person? Ist es gut gemeint? Ist es schlecht gemeint? Ist es widersprüchlich? Ist jemand so zu mir, dass Handlung und Wort deckungsgleich sind? Was sagen meine Freunde? Was ist die ehrliche Meinung? Wo wird die Person kritisch gesehen? Und so weiter und so weiter. Also greift tief in die Werkzeugkiste und guckt euch alles ganz genau an. Vor allen Dingen auch bei euch selbst. Ja, wo glaubt ihr immer noch, dass ihr jemanden braucht, um valide zu sein? Warum braucht ihr eine Beziehung, um zu glauben, dass ihr okay seid und wertvoll? Ja, also emotionale Abhängigkeit, Stichwort.
Mhm.
Und da gibt es ganz tolle, also in den Großstädten zumindest, ganz tolle Selbsthilfegruppen, die kosten auch nur 2 Euro oder so von den anonymen Alkoholikern. Die heißen Codependence Anonymous. Und das lohnt sich total, dahin zu gehen. Da geht es nämlich nicht, wie der Name sagt, um Co-Abhängige, also ja, PartnerInnen von Suchtkranken, sondern vor allen Dingen um emotional abhängige Menschen, also Beziehungssüchtige. Und das ist spektakulär zu beobachten, weil es die Welt plötzlich so verständlich macht für Leute, die betroffen sind.
Das finde ich ein super Tipp. Also vielen Dank an dieser Stelle.
Gerne.
Was würdest du denn Frauen noch mit auf den Weg geben, die sagen irgendwie, ich struggle total damit, ich rutsche immer wieder in so ungesunde Beziehungen rein. Hast du noch irgendwas, was du zu ihnen sagen möchtest?
Also, wenn man weiß, dass man immer wieder in ungesunde Beziehungen rutscht und es trotzdem tut, dann ist man die Hauptverantwortliche für das eigene Schicksal. Das muss einem klar sein, ne? Also sehenden Auges ins Messer rennen und zu sagen, so bin ich halt. Das ist, ja, also auch für den Freundeskreis ein bisschen schwierig. So, ne? Wenn ihr soweit seid, überlegt nicht, warum es so ist. Überlegt erstmal, was könnte mir helfen, da rauszukommen. Und ja, ist jetzt keine Zauberei. Ich würde es mal mit Therapie versuchen.
Perfekt, Paula. Vielen Dank für deine Ansichten und deine ganzen Tipps. Und ja, ich freue mich total auf die nächste Folge.
Dankeschön.
An dieser Stelle ist uns wichtig zu betonen, unser Podcast ersetzt natürlich keine Paartherapie und auch keine andere Therapieform. Wer gerne einen Rat von Paula Lambert möchte, der kann sich gerne in unser Instagram-Team wenden unter @myselfgermany oder Paula direkt über ihren Podcast Paula lieben lernen kontaktieren und Teil ihres oder unseres Podcasts werden. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Abonniert uns gerne, um keine weitere Folge zu verpassen, und ich freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid, wenn es heißt Gesagt, gefragt, die Podcast-Therapie.